Dann machen wir weiter. Jetzt muss die CDU sich auch so, Frau Westermann.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Abschaffung der Betreuungsgebühren ist eine Entscheidung gegen die Zukunft unserer Kinder, mag sie sich auch sehr familienfreundlich anhören. Sie ist alles andere als sinnvoll, denn das größte Problem in den Einrichtungen sind nicht zu hohe Gebühren, sondern die Qualität der Betreuung und vor allem der Fachkräftemangel. Gerade für die Kleinen unter 3 Jahren gilt, sie brauchen viel Zuwendung. Eine Abschaffung aller Betreuungsgebühren würde nur für eher wenige Kinder etwas verbessern. 25% aller Beitragszahler von Krippen und Tagespflege sind schon jetzt von den Kosten befreit. Darunter auch viele von den Berufsgruppen, die Sie gerade genannt haben. Gegen die Abschaffung gibt es gute Argumente, die auch Sie alle kennen, die ja auch mehrfach interfraktionell schon diskutiert wurden. Die Auswirkung der Verwaltungskosten jährlich möchte ich aber noch einmal verdeutlichen. Ich möchte auch noch mal die Summen nennen. Eine komplette Abschaffung aller Beiträge kostet uns als Stadt Osnabrück, sagen wir vielmehr den Bürgerinnen und Bürgern, 6,8 Millionen. Die Zahl ist mittlerweile bekannt. Alleine die Abschaffung der Beiträge für unter Dreijährige kostet 5,3 Millionen. Reduzierung aller Beiträge um 50% wäre ja auch theoretisch eine Alternative, kostet immer noch 3,4 Millionen. Auch diese Kosten sollten alle kennen. Die Verwaltung hat es uns mehrfach dargestellt, beziehungsweise ich glaube, ich rede das dritte oder vierte Mal jetzt im Rat dazu mit ähnlichen Argumenten. Aktuell liegt der Ausbaugrad für Kinder unter 3 Jahren bei 70%. Wie Herr Beckermann schon sagte, gibt es beim Ausbau, den wir doch erwarten, der mit Sicherheit kommen wird, den wir vollziehen müssten, keine verlässlichen, aber mögliche Zahlen. Und auch das sagte Herr Beckermann schon, es fehlen für eine 100%ige Versorgung. Und ich möchte diese Zahlen noch mal langsam und deutlich sagen. 840 Plätze, was 56 Krippengruppen entspricht. Ich glaube, jetzt hat sie jeder gehört. Dies würde einen enormen Ausbaubedarf nach sich ziehen. Herr Weitemeier deutete es an. Und darin sind die unter Einjährigen noch überhaupt nicht berücksichtigt. Sie wissen doch genauso wie wir, dass wir diese Mammutaufgabe nicht einmal mittelfristig stemmen können. Ein weiteres Argument gegen die Abschaffung der Beiträge ist der große Fachkräftemangel. Schon heute kann der Bedarf an Betreuung in allen Einrichtungen mit dem vorhandenen Personal nicht verlässlich gedeckt werden. Studien gehen davon aus, dass der Bedarf an Erziehern und Erzieherinnen auch in Zukunft weiter deutlich steigen wird. Der massive Fachkräftemangel wird als eine der größten Herausforderungen im Bildungswesen angesehen und überlagert alle Reformbestrebungen.
Könnt ihr ein bisschen ruhig sein, bitte?
Genau. Finde ich auch. Da sind sich Bund und Länder einig. Er führt zu Engpässen bei der Betreuung, längere Wartezeiten auf Kitaplätzen und einer hohen Belastung von Familien, aber auch von den Fachkräften. Daher ist es wichtig, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um die Attraktivität des Berufes zu steigern. Es braucht viel mehr langfristige Lösungen wie eine bessere Ausbildung, eine angemessene Bezahlung der Fachkräfte, um den Beruf langfristig attraktiv zu machen. Die Abschaffung der Gebühren geht in die falsche Richtung und wird jetzt die Situation weiter verschärfen. Es ist daher notwendig, dass alle beteiligten Akteure parteiübergreifend zusammenarbeiten, nicht nur im Bund und Land, sondern auch hier im Rat, um die Qualität der frühkindlichen Bildung zu sichern und die Arbeitsbedingungen für Erzieher und Erzieherinnen zu verbessern. Und zu Ihren, entschuldigen Sie, wenn ich sage, angeblichen Qualitätsverbesserungen, die wir natürlich mittragen, weil es ja alles Sinn macht, möchte ich aber trotzdem ergänzend sagen, zu Punkt 4a kann man diskutieren. Nach meinen Informationen werden aber in den Kirchen die Stunden unterschiedlich gehandhabt. Da geht das Problem schon los. Unter Punkt b ist absolute Aufgabe des Landes Niedersachsen. Punkt c ist verabschiedet und würde ab dem 1.8.27 vom Land finanziert, wenn das Personal dafür vorhanden wird. Das glaube ich nicht. Und Punkt D wurde von uns als CDU schon beantragt in einem der Jugendhilfeausschüsse und ist auch schon längst beschlossen. Wir alle wollen für unsere Kinder das Beste, unterstreicht es auch nochmal, deswegen lassen wir es in unserem Änderungsantrag drin, höchstmögliche Qualität. Ich bin enttäuscht, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, Sie verteilen doch Wahlgeschenke zu 26, stellen Scheinanträge, weil Sie offensichtlich...
Wir fordern das seit Jahren, Frau Wester.
Weil Sie offensichtlich Angst vor heftigen Mandatsverlusten im nächsten Jahr haben und das alles zu lassen unserer Kleinsten, den Familien und den Erzieherinnen und
Erzieherinnen. Hören Sie bitte auf, dazwischen zu rufen.
Die ersten Fachkräfte wollen aufgrund der Abschaffung der Gebühren und den resultierenden Folgen daraus, ich würde mal zuhören, ihren Job wechseln. Das wurde mir zumindest am Wochenende gesagt, weil sie dieses Chaos und den Stress nicht mehr mitmachen. Mir fehlen schlicht die Worte. Es ist nicht albern, das ist nicht gelogen, ich habe Gespräche geführt. Redezeit haben wir ja ziemlich lange, wir haben ja einen Antrag mitgestellt. Zum Abschluss, aber falls es jemanden beruhigt, möchte ich zusammenfassend für meine Fraktion sagen, die Lösung liegt nicht im Wegfall der Betreuungsgebühren, sondern in der Förderung nachhaltiger Modelle für Fachkräftegewinnung, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eine stetige Qualitätsverbesserung in allen Einrichtungen und eine verstärkte Investition in die Modernisierung von Einrichtungen. Darum waren wir uns beim Haushaltsabschluss, bei der letzten Haushaltsberatung noch einig. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Kinder die bestmögliche Förderung und Betreuung erhalten. Denn es geht um die Zukunft unserer Kinder und die Grundlage für eine starke zukünftige Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Hamburger, das Hamburger, das reicht ab als Nächste.
Danke für das Hamburger, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin enttäuscht über diese Tonalität hier. Also ich finde, das, was hier passiert, ist doch gesteuert und Bange machen auf hohem Niveau. Da lassen wir uns doch nicht drauf ein. Also das ist wirklich lächerlich. Und alle wissen, wie lange die Sozialdemokraten an der beitragsfreien Krippe dran sind. Das ist kein Wahlgeschenk. Das hat hier lange fundierte... Ja, lange fundierte Erfahrungen und eine lange Diskussion in der Mehrheitsgruppe, die zu einem guten Ergebnis geführt hat. Die beitragsfreie Krippe bewegt uns schon so lange und gerade die frühkindliche Bildung von Anfang an, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, ist für uns ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht der wichtigste Bestandteil unserer politischen Wertvorstellung. Im Namen meiner Fraktion begrüße ich ausdrücklich nochmal die Einigung in der Mehrheitsgruppe, die Krippenbeiträge zum Kita-Jahr 26/27 weitgehend abzuschaffen. Außerordentlich. Und ich bedanke mich bei allen, die daran mitgewirkt haben. Das war nicht einfach. Aber was lange währt, wird endlich gut. Die weitgehendste Beitragsbefreiung für die Krippenbetreuung ist ein essentieller Baustein zu mehr Bildungsgerechtigkeit, zu sozialer Entlastung und wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit. Unterhält man sich mit jungen Familien, Frau Westermann, das tun wir, hört man schnell raus, dass neben den steigenden Wohn- und Lebensunterhaltungskosten der zu leistende Betrag für die Krippe den Familien im Geldbeutel wehtut. Und insbesondere hört man recht häufig von den Frauen, dass es sich nur bedingt finanziell lohnen würde zu arbeiten, da ein Großteil des Lohnes für die Betreuung des Kindes oder der Kinder ausgegeben wird. Und bei dem heutigen Fachkräftemangel, den wir inzwischen in allen Bereichen und nicht nur bei den Erzieherinnen haben, ich bin übrigens in der Pflege tätig, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, wir bezahlen auch kein Geld im Krankenhaus. Hört man recht häufig von den Frauen, dass es sich eben nur bedingt finanziell lohnen würde, zu arbeiten, da ein Großteil des Lohnes für die Betreuung des Kindes ausgegeben wird. Bei dem heutigen Fachkräftemangel, jetzt wiederhole ich mich, den wir zwischen in allen Bereichen haben, ist es unsere Aufgabe als Politik, insbesondere den Frauen den Zugang zum Arbeitsleben so leicht wie eben möglich zu machen. Unser Beschluss ist nicht nur ein wegweisendes Instrument, um die dringenden fehlenden Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Es ist auch ein wichtiger Baustein, um die Altersarmut gerade unter den Frauen entschieden entgegenzutreten. Wenn Mütter früher in den Beruf zurückgehen, stärkt das ihr finanzielles Budget heute und stärkt auch die spätere Rente. Und mich hat es sehr gefreut, dass wir laut eines NOZ-Berichtes Unterstützung, Frau Lampertotschkin hat es schon gesagt, der IHK, für unseren Beschluss bekommen haben. Und ich darf an dieser Stelle die NOZ und Marco Graf zitieren. Ein Schlüssel für Marco Graf liegt in der Bereitstellung von Wohnraum und Kinderbetreuung. Das Umfeld spielt gerade für Familien eine große Rolle, sagt er, und verweist darauf, dass geplante Einschränkungen von Betreuungszeiten der falsche Weg sei, die Attraktivität zu steigern. Das reduziert mittelbar die Möglichkeit, von Eltern zu arbeiten. Zitat Ende. Sehr sicher bin ich mir, dass heute am Ende dieser Diskussion es zu Bedenkenträgerei kommt. Die bekam ja schon vorher. Warum alles rechtlich schwierig ist und nicht machbar erscheint, die desolate Haushaltslage eine Krippenbeitragsfreiheit nicht hergibt und so weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Osnabrück bei der Abschaffung von den Straßenausbaubeiträgen nicht zusammengebrochen ist.
Frau Hamburger, das reicht. Sie müssen jetzt auch auf die Rede.
Seien Sie sich sicher, dass wir in den Haushaltsberatungen Gegenfinanzierungsvorschläge machen werden. Es liegt dann an Ihnen, ob Sie zustimmen oder eben nicht. Wir sind unserer Verantwortung sehr bewusst. Osnabrück wird die Krippenfreiheit als Vorreiter in Niedersachsen sehr gut zu Gesicht stehen. Und ich bin mir sehr sicher, es werden Städte in Niedersachsen nachziehen. Für die Einführung des qualifizierten Mietspiegels mussten wir auch hart kämpfen. Und jetzt liest man von der Stadt Osnabrück, dass der qualifizierte Mietspiegel eine wichtige Orientierungshilfe sei und besondere Rechtssicherheit gegenüber dem einfachen Mietspiegel bietet. Ja. Das ist schon zum Schmunzeln. Nun freue ich mich auf eine zeitnahe Beschlussvorlage und damit meine ich wirklich zeitnah Glück auf.
Ich wollte jetzt zur Abstimmung kommen, Herr Keite, bitte.
Ja, auch dazu. Mir ist es wichtig, dass heute eine Sachentscheidung getroffen wird. Und deshalb möchte ich alle zu einer solchen Sachentscheidung heute einladen. Ich beantrage deswegen hiermit, dass wir geheim darüber abstimmen, über diesen Antrag. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es in der Breite des Rates eigentlich unter sachlichen Aspekten auch eine Mehrheit dafür gibt, dass unserem Antrag gefolgt wird, dass dieser Antrag der Sache gerecht ist und dass dieser Antrag auch unter allen Aspekten angemessen ist. Deswegen möchte ich für unseren Änderungsantrag die geheime Abstimmung beantragen.
Ja. Wenn es ist so, ich gehe davon aus, dass die ganze Fraktion, das ist nach der Geschäftsordnung, wenn 20% der Ratsmitglieder geheime Abstimmung beantragen, dann ist das entsprechend umzusetzen. Von daher, aber wir stimmen fürs Protokoll nochmal über diesen Antrag zur Geschäftsordnung ab. Wer ist dafür? Das ist FDP, UWG, CDU. Gegenprobe? Das ist Grüne, SPD, Linke, Volt, ja, okay. Nichtsdestotrotz, 20% sind damit erreicht, also müssen wir diesem Antrag folgen. Der Antrag lautete eine Abstimmung über den Änderungsantrag, so habe ich das verstanden. Über den CDU-Änderungsantrag, den würden wir ohnehin zuerst ja abstimmen, also machen wir darüber jetzt, weil so war der Antrag, der hier gestellt worden ist, machen wir darüber jetzt eine geheime Abstimmung. Ich darf bei dieser Gelegenheit.
Sie müssen anfangen. Sie müssen gleich anfangen, das geht nach dem PC.
Ja, wir gehen hier alphabetisch vor. Und ich darf darum bitten, alle, die draußen sind, hier reinzukommen, weil da findet die Abstimmung statt. Deswegen darf ich alle Ratsmitglieder bitten, hier in den Saal zu kommen und je nach Aufrufen dann entsprechend rauszugehen. Also, nochmal bitte zuhören. Also, da drin ist eine Wahlkabine. Zettel bei Herrn Hinrichsen abholen, nachdem ich den Namen jeweils aufgerufen habe. Und dann steht da vorne die Urne, also draußen ausfüllen bitte und dann einmal zusammenfalten und in die Urne werfen. So.
Ich hab nur eine zur Klarstellung, damit das nicht untergegangen ist. Wir stimmen jetzt geheim über den Änderungsantrag der CDU ab.
Ja.
Punkt. Dankeschön.
Ja. Darf ich alle Kolleginnen, und ich, wenn ich alle sage, meine ich auch alle, darum bitten, Platz zu nehmen wieder und vielleicht, Volker. Also, wir machen das ja nicht alltäglich hier. Wir machen, also jetzt eine geheime Abstimmung über den Änderungsantrag, den die CDU vorgelegt hat. Der liegt Ihnen allen auf dem Tisch. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer dem zustimmt, stimmt mit Ja, Gegenstimmen mit Nein und man kann sich auch enthalten. Und ich werde die Leute namentlich aufrufen. Die holen sich bei Herrn Hinrichsen bitte den Stimmzettel ab oder bei unserer neuen Kollegin Frau Runde. Und da draußen ist die Wahlkabine. Dort bitte ausfüllen den Wahlzettel und dann da vorne auf dem Stuhl steht. Ist das eigentlich so viel verlangt, dass man, wenn ich sage, mal 30 Sekunden still sein? Also da vorne auch. Also, und dann da vorne bitte reinschmeißen und dann wird das hinterher ausgezählt. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wer zählt aus? Sind das die jüngsten Ratsmitglieder? Die beiden? Okay, Herr Öhlmann und Frau Mektas werden dann nachher auszählen, ja. Okay, dann eröffne ich jetzt die Abstimmung.
An dieser Stelle begann dann der Namensaufruf der Ratsmitglieder, beginnend mit der Oberbürgermeisterin. Und im Anschluss, nachdem alle Ratsmitglieder ihre Stimme geheim abgegeben hatten, zählten die beiden jüngsten Ratsmitglieder diese Wahl aus. Und das Ergebnis, das hört ihr jetzt.
Also ich darf das Abstimmungsergebnis über den Änderungsantrag der CDU zum Punkt Zukunft Beitragsstruktur und der Qualität der Osnabrücker Krippen. Über den Änderungsantrag haben wir geheim abgestimmt. Für diesen Änderungsantrag gestimmt haben 22 Stimmen, dagegen 26. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Und wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Ursprungsantrag. Da wollte ich nochmal, Jens, bleibt das bei der Änderung da? Willst du das nochmal eben sagen?
Wir haben immer gesagt, dass uns die qualitativen Punkte wichtig sind. Deswegen würden wir aus dem Änderungsantrag der CDU den Punkt E unter unserer Auflistung 4e auch übernehmen.
Okay, dann ist der entsprechend um diesen Punkt ergänzt. Dann bitte ich jetzt um das Handzeichen, wenn es keinen Antrag auf geheime Abstimmung gibt.
Keine Sorge, ich möchte keinen Antrag auf geheime Abstimmung stellen, aber kann man die qualitativen Teile eventuell raussplitten, dass man getrennt abstimmt?
Moment, ja, da muss ich jetzt erst eben den Beitrag, eben auch den Antrag selber auch aufschlagen. Okay, dann stimmen wir zunächst über die Punkte 1 bis 3 und 5 und 6 ab. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist SPD, Großteil der Grünen, Volt. Gegenstimmen, die Oberbürgermeisterin, CDU und Herr Gader und meine Wenigkeit. Damit ist dieser Antrag. Gibt es Enthaltung? Sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt 4. Wer dem zustimmen möchte, dem bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Herr Gader und die Oberbürgermeisterin enthalten sich. Okay, damit ist dieser Antrag angenommen. Und ich darf jetzt Herrn Görtemöller bitten, meinen Platz zu übernehmen.
Ja, dann darf ich an dieser Stelle auch nochmal alle begrüßen und rufe auf 6.15, Aufbau eines Studiengangs Humanmedizin mit privatrechtlich organisierter medizinischer Hochschule in Osnabrück. Das ist eine aktualisierte Vorlage und Frau Pötter hat zunächst das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, heute geht es mehr um irgendein Projekt, sondern es geht um eine echte Perspektive, um eine Perspektive für die medizinische Versorgung in unserer gesamten Region. Denn wir stellen zunehmend fest, dass wir nicht nur im Landkreis, sondern auch in der Stadt einen zunehmenden Arztmangel, Ärztinnenmangel feststellen müssen. Es betrifft in der Zwischenzeit nicht mehr nur den hausärztlichen Bereich, sondern auch zunehmend in den fachärztlichen Bereichen, dass der Nachwuchs schlichtweg fehlt. Und wir merken es auch in den Krankenhäusern der Region. Region, dass die Anwerbung von Ärztinnen und Ärzte immer schwieriger wird und das letztendlich durch alle Fachrichtungen. Vor diesem Hintergrund müssen wir aber auch feststellen, dass es immer noch viele junge Menschen gibt, glücklicherweise, die motiviert sind, ein Medizinstudium zu ergreifen, die gerne Medizinerin, Mediziner werden wollen, die aber vielleicht aus unterschiedlichen Gründen die Voraussetzungen nicht zwingend erfüllen und ihr Abitur eben nicht mit 1,0 oder vergleichbar gut abschließen und deswegen auf die lange Bahn der Wartelisten gesetzt werden und teilweise genötigt werden, im Ausland zu studieren, teilweise sogar nicht nur im europäischen Ausland, sondern weit darüber hinaus. Von daher ist es eine echte Chance für die gesamte Region, für unsere für unser Bildungssystem, aber insbesondere für die medizinische Versorgung hier einen wichtigen Teil für unsere Bevölkerung zu leisten. Und allen voran möchte ich erstmal sagen, es ist ein tolles Signal, dass der Kreistag gestern bereits einstimmig der gemeinsamen Beschlussempfehlung, die wir zwischen der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung erstellt haben, zugestimmt haben. Und ich baue sehr darauf, dass Sie es Ihnen gleich nachtun. Wir haben aber nicht nur zwischen Kreis und Stadtverwaltung gearbeitet, sondern wir haben uns mit den Kliniken auseinandergesetzt. Wir haben uns mit Universität und Hochschule auseinandergesetzt, ausgetauscht und gemeinsam festgestellt, dass wir schon ganz viel in dieser Region haben, was auf dieses Vorhaben, auf dieses Projekt einzahlt, sei es die Pflegewissenschaften, die Hebammenwissenschaften, der Medizincampus an der Hochschule, der dort gemeinsam mit der Universität betrieben ist, sei es die Biologie, die Mikrobiologie, die Dermatologie auf der universitären Seite. Also schon vieles ist da, was fehlt, neben zum Beispiel auch Psychologie und Psychotherapie, wo wir schon eine Ausbildung entsprechend an der Universität haben. Was fehlt, ist die humanitäre Medizin, die Ausbildung von den Medizinern, die wir dringend brauchen. Wir wissen, dass es vor vielen Jahren schon verschiedene Vorstöße gegeben hat, eine staatliche Fakultät hier an unserer Universität anzusiedeln. Wir wissen, und viele von Ihnen waren dabei, dass das Land hier anders entschieden hat und diese Fakultät in eine andere Stadt, die ich an dieser Stelle nicht nennen will, gegangen ist, was wir bis heute gemeinsam bedauern. Deswegen haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht, gemeinsam mit Universität und Hochschule beim Wissenschaftsministerium in Hannover nochmal unsere Lage darzustellen, dafür zu werben, dass wir eine öffentliche Universität, eine medizinische Fakultät hier in Osnabrück durch das Land bekommen. Das ist vielleicht sogar nachvollziehbarerweise abgelehnt worden, weil man dort der Auffassung war, man soll die Plätze dort ausbauen, wo man schon Hochschulen hat, wo man entsprechende Fakultäten hat. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Gleichwohl wissen wir, wenn wir hier nichts tun vor Ort, wird es uns nicht gelingen, ausreichend Medizinerinnen und Mediziner in Zukunft den Menschen in der Region zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist die Lage im Kreis noch mal eine ganz andere als bei uns in der Stadt. Natürlich sind unsere Zukunftsperspektiven noch mal besser als die im Kreis. Nur was hilft es denn, wenn wir auch im Landkreis zu wenig Medizinerinnen und Mediziner haben? Die Menschen werden dann in der Stadt kommen und das ist dann auch unsere oberzentrale Aufgabe und die medizinische Versorgung hier bei uns nachfragen. Das erleben wir jetzt schon im stationären Bereich und wir erleben es schon im fachärztlichen Bereich und das wird weiter zunehmen. Von daher sind wir hier gemeinsam als Region gefragt, gemeinsam einen Akzent zu setzen und deswegen freue ich mich, dass es uns bis hierhin gelungen ist, diese private / kommunal-öffentliche Initiative zu ergreifen und ein solches Konstrukt auf den Weg zu bringen. Wir wollen damit in keinem Fall in Konkurrenz zum staatlichen Hochschulwesen treten, sondern das, was die staatliche Seite, also hier das Land, nicht abbildet, ergänzen und machen das, wie gesagt, mit Uni und Hochschule, die es absolut gutheißen und mittragen und auch als Chance für den Wissenschaftsstandort insgesamt sehen, gemeinsam. Und ja, es gibt noch viele offene Fragen, die wir sehr ernst nehmen müssen. Es ist ein kompliziertes Akkreditierungsverfahren. Es muss vorbereitet werden. Es müssen Partnerschaften weiter geschlossen werden. Die müssen alle vertraglich abgesichert werden. Das steht alles noch an. Aber es geht hier heute um einen Grundsatzbeschluss, um in die richtige Richtung zu kommen. Und ja, auch die Frage nach den Studiengebühren ist eine, die gestellt werden muss. Klar ist, das Paket, was Ihnen heute vorliegt im Grundsatz, sieht vor, dass wir eine 10-jährige Aufbauphase haben, eine 2-jährige Initiierungsphase. Phase und wir rechnen mit Kosten, mit einem guten Puffer von 10 Millionen Euro innerhalb der nächsten 10 Jahre durch zwei. Beide Partner hälftig daran beteiligt. Klar ist, dieses Kostenmodell ist nur zu halten, wenn wir Studiengebühren erheben. Klar ist aber auch, dass es eine Vielzahl, und Sie können sich vorstellen, seit der ersten Beratung im Finanzausschuss und der auch Veröffentlichung dieses Vorhabens, haben sich viele bei Frau Käpschel und mir gemeldet, die gesagt haben, wir sind bereit mitzumachen und wir sind bereit, Stipendienmodelle an den Start zu bringen oder auch Studienkreditfinanzierung an den Start zu bringen, damit es eben nicht darum geht, irgendwelchen Nachkömmlichen von Chefärzten oder sonst wie gut situierten Menschen eine Studienmöglichkeit hier zu ermöglichen, sondern allen denjenigen, die eben jetzt bei dem NC-Modell nicht sofort zum Zuge kommen, die motiviert sind, Mediziner werden wollen, die wir hier brauchen. Und deswegen ist es genau richtig, dass wir hier über ein Studiengebührenmodell, abfedern mit entsprechenden Stipendienmodellen, Kreditmodellen, die wir über unsere Stiftungslandschaft, über Unternehmen, durch unsere eigene Klinik, aber auch die anderen Kliniken gut meinen, dass wir das abbilden können. Und wir haben auch gute Erfahrungen, dass genau mit diesen Stipendienmodellen diese, entschuldigen Sie bitte den Begriff, Klebeeffekte an den jungen Menschen, die wir hier in der Region festigen wollen, auch weiter verstetigt werden können. Wer hier ein Stipendium erhält und sich im Gegenzug verpflichtet, erstmal seine weitere Ausbildung als Assistenzarzt hier vorzunehmen, der wird hier sozialisiert, nicht nur über das Studium, sondern auch über seine beruflichen Schritte zuerst. Und das stärkt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier bleibt und sich langfristig auch als Arzt niederlässt. Hier werden wir bestätigt von anderen medizinischen Hochschulen privater Natur, die Vergleichbares gemacht haben. Gucken Sie mal beispielsweise nach Brandenburg, da funktioniert das ganz wunderbar. Und genau mit diesen Stipendienmodellen gibt es da auch dann die Erfolge mit dem unschönen Wort Klebeeffekte bei den jungen Leuten. Nochmal, es geht heute erstmal um einen Grundsatzbeschluss und noch nicht um die Frage Studiengebühren in welcher Höhe, ja oder nein, oder Stipendium, ja oder nein, sondern es geht erstmal darum, hier in die weitere Planung einzusteigen. Und ich glaube, dieses Projekt hat ja bereits eine breite Öffentlichkeit gehabt und bisher kann ich Ihnen sagen, habe ich ausschließlich positive und sehr bestärkende Rückmeldungen bekommen. Frau Käpschel hat mir Gleiches mitgeteilt, egal ob aus der Ärzteschaft, aus den sonstigen medizinischen Berufen, wie gesagt von Angehörigen von Universität und Hochschule, aber auch aus der einfachen Bevölkerung bis hin schon zu Bewerbung, wann kann ich denn einen Studienplatz bekommen und wo kriege ich jetzt das Stipendium. Also alles das ist dabei und das Stadtgespräch zeigt darunter, dass wir hier einen positiven Ansatz gefunden haben. Und deswegen bitte ich Sie auch, lassen Sie uns dieses Projekt nicht kaputt reden. Und lassen Sie auch nicht zu, dass andere uns dieses wichtige Projekt kaputtreden. Denn natürlich gibt es Kritiker, die meistens nicht aus dieser Region kommen, sondern Sorge um ihre eigenen Fakultäten haben. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier als Region, nicht nur als Rat, sondern der Kreistag und alle drumherum zusammenstehen, damit wir das auch tatsächlich durchtragen und zum Start bringen. Und ja, es gehört vielleicht nicht unbedingt zur Osnabrücker Mentalität, aber hier darf man sich auch mal freuen, dass wir eine gute Idee haben und das nach außen tragen und es dann auch gemeinsam durchtragen, weil am Ende geht es um was ganz, ganz Wichtiges, das ist die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung und deswegen bitte ich Sie hier heute mit der entsprechenden Zustimmung dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Erlauben Sie mir einen Satz zu dem Änderungsantrag. Geschenkt, das gehört zum politischen Geschäft dazu. Es ist eine Ergänzung, eine weitere Verdeutlichung. Es ist heute nichts in Stein gemeißelt. Natürlich wollen wir alle Stipendien. Und wenn es nach mir geht, auch mehr als 50%. Nur wir müssen aufpassen, ich habe es gerade gesagt, dass wir uns das Projekt nicht von Anfang an kaputt reden lassen, dass wir weiterhin im Gleichschritt mit dem Kreistag hier agieren. Deswegen haben wir noch mal eine geringfügige Änderung im VA abgestimmt, die ich am Ende gerne noch mal vortragen möchte. Und die weiteren Verdeutlichungen in dem Änderungsantrag, was die Meilensteine angibt, die Information des Rates, die nacheinander abfolgenden Abrufungen der Mittel, die wir brauchen, versteht sich von selbst und finden Sie in den ersten 5 Antragspunkten. Das wird im Änderungsantrag nochmal verdeutlicht. Von daher kann man den so verabschieden und dann freue ich mich, wenn wir auch wieder Kreistag eine einstimmige Entscheidung treffen und ein wirkliches Zukunftsprojekt Realität werden lassen.
So, bevor ich jetzt die Rednerliste öffne, möchte ich einmal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich habe es schon gemacht, es ist 20.11 Uhr. Wir bekommen jetzt noch eine anständige Diskussion. Wir haben noch einige Punkte, die diskutiert werden, ohne Empfehlungen sind. Um 22 Uhr werde ich die öffentliche Sitzung schließen. Da bin ich ziemlich strikt. Das mache ich auch im Bürgerforum so. Also reißen sich alle zusammen, kurz und knapp, im Wesentlichen. Dann schaffen wir das. Und als Nächstes ist jetzt Herr Keite dran.
Also, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, also wir können ja auch ausnahmsweise als größte Fraktion mal anfangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich jetzt einfach mal, denn mittlerweile bin ich seit knapp 14 Jahren Mitglied dieses Rates. Aber ich glaube, ich war noch nie so begeistert und verblüfft, was wir in Osnabrück voranbringen können, wie bei dieser tollen Idee. Nichts wird seit Jahren so beklagt wie der zunehmende Ärztemangel. Und es ist sehr betrüblich, dass viele Menschen bereit wären, diesen Beruf auszuüben, es aber nicht können. Mittlerweile gibt es einen regen Tourismus ins europäische Ausland, um Medizin zu studieren. Mit Studiengebühren, mit Unterkunftskosten vor Ort etc. Alles, was dabei anfällt. Ich glaube, viele, die diesen Weg gegangen sind, wären begeistert, wenn sie stattdessen vor Ort diese Möglichkeit hier gehabt hätten. Ich fände es auch super, wenn das Land Niedersachsen uns in Osnabrück einen öffentlichen Medizinstudiengang finanzieren würde. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall. Das soll gar keine Kritik an der jetzigen Landesregierung sein. Das war bei der bisherigen auch nicht so. Gleichzeitig haben aber auch wir in Stadt und Land Osnabrück mit dem demografischen Wandel zu kämpfen und brauchen Fachkräfte. Durch die räumliche Nähe zum Klinikum und zum Marienhospital bestehen für uns optimale Möglichkeiten und Synergien, um auch die praktische Ausbildung zu gewährleisten. Gleichzeitig bieten wir Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, an der neuen Hochschule zu lehren. Diese Verzahnung ist doch ein optimaler Boden für gute Ausbildung und um sich in Stadt und Umland wohlzufühlen und anzusiedeln. Der Beruf der Ärzte und des Arztes ist bis heute einer der angesehensten. Ein entsprechender Studiengang ist nicht die Eintrittsmöglichkeit in den Beruf, sondern auch für die gesamte Stadt Osnabrück ein Aushängeschild, das unserem positiven Bild als Hochschulstandort einen zusätzlichen Glanz verleiht. Als ich erstmals gehört habe, wie hoch bzw. wie überschaubar die Kosten dieses Projektes sind, war ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie niedrig sie wirklich sind. Und ich glaube, neben der Bekämpfung des Fachkräftemangels gewinnen wir so einige Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im oberen Segment für die Stadt Osnabrück. Besonders freut mich auch, dass es ein gemeinsames Projekt zwischen Stadt und Landkreis ist. Es ist ein klares Signal, dass wir den Fachkräftemangel im medizinischen Bereich aktiv angehen. Gestern hat der Kreistag grünes Licht gegeben. Ich finde es etwas schade, dass das Landesministerium sich in der Erstreaktion etwas reserviert zeigt. Aber gut, das mag menschlich und nachvollziehbar sein, wenn man sich einem Leuchtturmprojekt entgegensieht, das nur geboren wird, weil wir keinen Medizinstudiengang in der Universität in Osnabrück haben. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Zurückhaltung legt und wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Dieses Projekt ist sicherlich eine Teamleistung. Aber ich erlaube mir an dieser Stelle, Katharina Pötter und auch Thomas Balz besonderen Dank auszusprechen, ohne die wir heute sicherlich nicht an diesem Punkt wären und so ein tolles Projekt auf den Weg bringen könnten. Vielen Dank.
Herr Alfering.
Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Idee einer medizinischen Hochschule in Osnabrück ist auf jeden Fall eine Diskussion und auch eine Prüfung wert. Zwar haben wir in Osnabrück derzeit keinen Medizinermangel, aber perspektivisch gesehen müssen wir auch hier mit demografischen Entwicklungen rechnen, denen wir begegnen müssen. Wo heute noch laut Kassenärztlicher Vereinigung eine Überversorgung besteht, kann dies in 10 Jahren schon ganz anders sein. Viel drastischer ist die Lage im Landkreis, weswegen es auch nur folgerichtig ist, dass der Landkreis sich hier auch beteiligt. Gemessen an Bedarf und Einwohnerzahl wäre eine noch größere Beteiligung des Landkreises auch verständlich gewesen. Soweit das Positive. Kritik müssen wir daran üben, dass bisher in den Anträgen, in dem Antrag, der hier vorlag, die soziale Komponente nicht wirklich berücksichtigt war. Und deswegen ist das auch kein politisches Spiel, sondern eine ernste Sache. Wir wenden uns gegen jede Form von Studiengebühren, insbesondere wenn öffentliches, hier kommunales Geld verwendet wird. Ein Studium, das 140.000 Euro Studiengebühren kosten könnte, passt nicht in den Anspruch, dass Bildung für alle, unabhängig vom Geldbeutel des Elternhauses, beitragsfrei sein soll. Zudem ist bemerkenswert, dass sich das Land Niedersachsen äußerst zurückhaltend zu den Planungen äußert. Man spricht dort, und ich habe das in der Notz gelesen, von einem äußerst dicken Brett, das Osnabrück bohren wolle, und davon, dass Osnabrück sich nicht verheben solle. Wenn wir also sicherstellen wollen, dass diese Idee, über die wir heute abstimmen, kein Luftschloss wird, dann muss hier ganz stringent seitens der politischen Gremien hingeschaut werden. Deshalb fordern wir mit unserem Änderungsantrag zweierlei. Erstens eine vollständige Planungs- und Kostenkontrolle durch eine engmaschige Begleitung durch den Stadtrat sowie, wenn gewollt, auch durch den Kreistag. Zweitens, jede Planung kann nur unsere Zustimmung finden, wenn sichergestellt ist, dass möglichst viele, mindestens aber die Hälfte der Plätze an einer solchen privaten medizinischen Hochschule durch vollständige Stipendien abgesichert sind, sodass eben nicht nur der oder diejenige mit reichem Elternhaus sich das Studium in Osnabrück leisten kann. Und das heißt Stipendien, nicht Studienkredite. In der finalen Ausbaustufe können knapp 700 Studenten dort studieren. Das sind 10.000 Euro Studiengebühr pro Semester, also jährlich, wenn man ein bisschen Mathematik betreibt, 14 Millionen Euro, von denen ein großer Teil mit Stipendien abgedeckt werden müsste. Die Stadt Osnabrück kann solche Stipendien bei der aktuellen Finanzlage nicht unbedingt anbieten. Deswegen werden wir private Mittel einwerben müssen. Hierfür ein Konzept vorzulegen, das ist daher unser Auftrag an die Verwaltung. Denn eines ist klar, wir wollen hier keine Reichenausbildung mit kommunalen Steuergeldern finanzieren. Zusammengefasst, wir geben den Planungen eine Chance. Aber mit der klaren Ansage, dass wir derzeit viele offene Fragen und Bedenken haben. Wir würden uns freuen, wenn diese Bedenken sich im Nachhinein als unberechtigt erweisen würden. Und wir behalten uns aber trotzdem vor, im Rahmen der weiteren Prozesse den Stecker zu ziehen, wenn dies notwendig ist. Im Verwaltungsausschuss haben wir den Änderungsantrag daher angepasst, Ich denke mal, das können wir gleich am Anschluss vorlesen. Aber da haben wir eigentlich einen Modus vivendi gefunden, der ganz gut ist, glaube ich, für uns hier als Rat. Vielen Dank.
Ja. Dann hat jetzt Herr Bücker das Wort.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann dem Ganzen vielleicht noch eine berufliche Perspektive hinzufügen. Ich stimme allem zu, was hier schon gesagt wurde. Ich bin Lehrer an der BBS Haste und Teamleiter für den Bereich Gesundheit, Pflege im beruflichen Gymnasium unserer Schule. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen bereite ich junge Menschen auf das Abitur vor, von denen sehr viele den Traum haben, Medizin zu studieren. Viele machen ein gutes Abitur, haben eine große Motivation und auch sonst dazu das Zeug, ein guter Arzt, eine gute Ärztin zu werden. Aber angesichts des Mangels an Medizinstudienplätzen heißt es dann für sie, sich auf eine lange Wartezeit einzustellen. Die Landesregierung hat da schon einiges getan, das Studienangebot in Oldenburg ausgeweitet. Das ist gut und lobenswert, aber es wird nicht ausreichen, den großen Bedarf zu decken. Wir informieren dann unsere jungen Menschen, dass sie im Ausland an Studienmöglichkeiten gibt. Das gibt es in Rumänien, das gibt es im Baltikum, das gibt es auch in Ungarn. Genau, in Budapest. Ne? Unsere Schule bekommt auch sehr regelmäßig Post. Und zwar aus Fechter. Von der Schwester Eutymia Stiftung. Mit der Bitte um Weiterleitung an unsere Abiturienten. Diese Stiftung ist Träger der Krankenhäuser in Lohne, Damme, Kloppenburg und Fechter. Und diese Stiftung vergibt pro Jahr 4 Stipendien für ein Medizinstudium in Tschechien, in der Hauptstadt, also in Prag. Pro Jahr 4 Stipendien. Das passiert also jetzt schon. Und genau darauf zielt das Projekt Medizinische Hochschule Osnabrück ab, das Frau Kebschul und Frau Pötter zusammen mit Universitäten und Hochschule angestoßen haben. Es geht dabei um Stipendiaten aus dem Nordwesten, aus den ländlichen Regionen zu gewinnen. Und in diesen Regionen wird sich der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten durch die demografische Entwicklung noch weiter verschärfen. Die Kommunen und Landkreise haben ein großes Interesse daran, junge Leute aus ihrer Region mit Stipendien an sich zu binden und sie für die Arbeit als Ärzt in ihrer Heimat zu gewinnen. Genauso wie es die Schwester Eutymia Stiftung in Fechter schon jetzt tut. Das ist der Kern des Projektes Medizinische Hochschule Osnabrück. Es wird keine versnobte Privatuniversität, an der die Kinder reicher Eltern unter sich bleiben. So etwas passt auch gar nicht zu Osnabrück. Nein, es geht um zusätzliche Medizinstudienplätze. Das kam bis jetzt noch nicht so richtig. Es geht um zusätzliche Medizinstudienplätze. Insbesondere für Stipendiaten aus ländlichen Regionen. Die Stadt Osnabrück und auch der Landkreis können enorm davon profitieren, denn wir haben ja schon fast alles da. Einen großen Gesundheits- und Pflegebereich an Universität und Hochschule mit entsprechenden Laboren, Frau Oberbürgermeisterin hat es vorhin schon ausgeführt, 2 akademische Lehrkrankenhäuser und wir haben auch eine interessante Start-up-Szene, gerade im Gesundheitsbereich, und es kommt ein schwieriges Wort, die durch den Health Accelerator schon sehr gute Impulse bekommt. Und wir haben auch Mediziner und auch Pflegekräfte, die schon nach Osnabrück kommen und hier ihre Start-ups sozusagen gründen mit Hilfe des Health Accelerators. Ich würde mir wünschen, dass bei der Konzeption des Studiengangs das Handlungsfeld des Allgemeinmediziners, also des Hausarztes, besonders in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das würde auch zu den Stipendiaten passen. Denn der Hausarzt als Lotse im Gesundheitssystem, der seine Patienten kennt, der der Prävention in den Mittelpunkt rückt und so die Entstehung von Krankheiten vermeiden hilft, den brauchen wir. Unser Gesundheitssystem ist ein gut geschmierter Reparaturbetrieb.
Noch einige, die reden müssen wollen.
Der auf Hochtouren läuft. Bei der Prävention ist noch viel Luft nach oben. Ich sehe große Chancen in diesem Studiengang für die Stadt, für die Region und auch für den ganzen Nordwesten.
Dann komme ich jetzt zur Abstimmung. Und zwar werden wir als erstes abstimmen den Änderungsantrag die Ergänzung. Erstmal muss ich den Änderungsantrag aufrufen und dann kommt die Änderung aus dem VA, so habe ich es verstanden. Dann war das doch richtig, wie ich es verstanden habe. Also, der Änderungsantrag aus der Gruppe ist unter dem ersten Absatz bei Punkt 6 im VA, so ist mir mitgeteilt worden, geändert worden. Ich lese das nochmal eben vor, damit auch jeder weiß, worüber wir abstimmen. Es wird ein langfristig tragfähiges Stipendienkonzept mit einem Zielanteil von mindestens 50% geförderten Studienplätzen erarbeitet und dem Rat vorgelegt. Die anderen beiden Absätze bleiben, wie wir sie hier vorliegen haben. Wer dem dann so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Da mache ich lieber die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Einmal 2 Stimmen von den Linken. Gibt es Enthaltungen? Die AfD enthält sich, dann ist das mit großer Mehrheit so angenommen. Habe ich hier wen übersehen? 2 Enthaltungen. Auch Entschuldigung, Herr Wefel. Ja, der Blick erst links und da dachte ich, ich bin links schon fertig. Danke für die Korrektur. Gut.
Dankeschön. Das ist eine gute Entscheidung.
Vielen Dank. Dann rufe ich 6.18 auf, Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan 651 südlich Neumarkt. Wird dazu das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Gibt es Gegenstimmen? Gegen die Stimmen der Linken? Gibt es Enthaltung? Sehe ich auch nicht, dann ist es mit großer Mehrheit so angenommen. Ich komme jetzt zum Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung. Bevor ich Herrn Kaulbach das Wort gebe, stehen bleiben können Sie selbstverständlich, möchte ich das Präsidium des VfL Osnabrücks hinten begrüßen, die ganz geduldig jetzt schon stundenlang in der Wärme hier sitzen. Herzlich willkommen.
Dann darf ich weitermachen. 8.1, Übernahme der Geschäftsanteile der VfL Osnabrück Stadion GmbH und Co. KG und der Stadion Verwaltungs GmbH durch die Stadt Osnabrück. Hier gab es einen Änderungsantrag der FDP-UWG-Fraktion oder Gruppe. Genau dieser ist mehrheitlich im Ausschuss abgelehnt worden. 8.1, die ursprüngliche Beschlussvorlage ist ohne Empfehlung an den Rat gegangen. Es gab aber grundsätzliches Wohlwollen darüber.
Gut, dann lasse ich über... Wortmeldung? Entschuldigung. Ich dachte, das könnte jetzt mal schnell gehen, aber nein. Herr Thiele, selbstverständlich.
Also, meine sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der VfL ist wichtig für unsere Stadt, das bestreitet niemand. Aber die entscheidende Frage lautet, sollte die Stadt deshalb Kosten von mindestens 70 Millionen für ein Stadion stemmen? Die Betonung liegt bewusst auf mindestens. Bei den noch nie dagewesenen hohen Staatsschulden, also wir haben das ja jetzt alles von Herrn Philipp auch immer gehört, was das alles bedeutet für uns, haben wir andere Prioritäten. Marode Schulen, unsere Klinikum, Straßensanierung, Fahrradwege, Wohnungsbau, Klimaschutzmaßnahmen und. Und wie ist es mit dem ÖPNV? Die Beispiele zeigen, eine Kommune muss sich vorrangig um die Daseinsvorsorge kümmern und ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Wenn wir 70 Millionen Euro oder mehr in ein Stadion investieren, fehlt dieses Geld an anderer Stelle, auch wenn es anders behauptet wird. Die vorgeschlagene Übernahme der Geschäftsanteile durch die Stadt birgt nicht nur hohe langfristige finanzielle Verpflichtungen, sie ist angesichts unserer Verschuldung schlichtweg verantwortungslos. Zumal in den letzten Jahren eine Mehrheit im Stadtrat gegen unseren Rat Derivatgeschichte, Zinsoptimierungsgeschäfte, Fremdbewährungsgeschäfte und so weiter zugestimmt haben. Letztmalig haben wir dadurch 14 Millionen Euro bei Greensill verloren, plus Anwalts- und Gerichtskosten. Ab November sollen nun Millionensanierungen erfolgen, die Hälfte davon kreditfinanziert, die der VfL als Hauptpächter zurückzahlen soll. Aber wer garantiert uns das? Unsere langjährigen Erfahrungen sind bisher ganz andere. Der VfL hat sich bisher mehrfach zahlungsunfähig erwiesen. Beispiel die Aufhebung des Forderungsverzichts 2016 von ursprünglich 9,5 Millionen Euro Forderungen erhält die Stadt nur noch 1,1 Millionen. Eine vom VfL beauftragte Studie suggeriert, dass knapp 60 Millionen Euro in die Stadt an die Wirtschaftsregion einfließen. Da habe ich große Zweifel, zumal diese Studie sich auf eine Situation bezieht, wo der VfL in der zweiten Liga spielt. Obwohl der VfL in der dritten Liga so viel einbringt, ist deswegen fraglich. Wo bleibt die Verantwortung der Fußballverbände, die doch dafür sorgen sollten, dass ihre Spielstätten in einem guten Zustand sind? Wir wissen doch alle, dass sehr, sehr viel Geld in diesen Bereichen bewegt wird und die Kommunen, die wirklich klamm sind, extrem klamm sind, haben einfach das Geld nicht. Da kann ich doch vielleicht erwarten von denjenigen, die zu den Bestverdienenden gehören, da ihr Schäflein mit beitragen. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Die Stadt wollte sich ursprünglich nur unter Bedingungen beteiligen, dass im sanierten Stadion auch Open-Air-Konzerte oder Ähnliches stattfinden. Der Bebauungsplan lässt das nun nicht zu und plötzlich ist diese Bedingung einfach nicht mehr wichtig. Lassen Sie mich klarstellen, einige verstehen offenbar unseren Änderungsantrag nicht richtig. Natürlich kann sich die Stadt beteiligen, aber in einem gesunden und verantwortungsvollen Maß. Der FC St. Pauli zeigt in seinem Genossenschaftsmodell, der übrigens die Menschen ganz anders an dem Verein auch noch mitbindet, wie es anders geht. Über 27 Millionen Euro haben die Fans dort zusammengebracht. tolles Signal. Natürlich kann das keine komplette Stadionsanierung stemmen. Aber wenn dadurch einige Millionen zusammenkommen, sind es für die Stadt einige Millionen weniger. Wir müssen ehrlich über solche Alternativen diskutieren und anstatt sie gleich zu verwerfen, was sie ja immer tun. Eine Entscheidung dieser Tragweite betrifft nicht nur die VfL-Fans, sondern alle Osnabrücker, die über ihre Steuern dafür auskommen. Deshalb fordern wir einen Bürgerentscheid. Das zeigt Respekt für die Bürger. Wir können uns weiterhin das Geld nicht zum Fenster raufwerfen und so tun, als wenn es kein Morgen gäbe. Danke.
Gut, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. Das ist Frau Emektas, bevor gleich einer sagt, er hätte sich auch gemeldet und wir haben das nicht gesehen. Dann schließen wir die Rednerliste, dann lasse ich abstimmen, ja? Frau Emektas hat das Wort.
Ich halte mich auch kurz. Wir, die Linken ohne Wefel, sind gegen diese Vorlage. Oh Wunder. Noch heute wurde hier betont, dass wir mit begrenzten finanziellen Mitteln arbeiten müssen. Und trotzdem sollen wir jetzt einem Vorhaben zustimmen, das uns langfristig ein Schuldenberg ans Bein bindet. Wie kann man dabei guten Gewissen jubeln oder überhaupt zustimmen ohne Bauchschmerzen? Wenn ein dringend benötigter Drogenkonsumraum als zu teuer gilt, wie ist es dann rechtfertigen, dass wir bei einem Projekt in dieser Größenordnung plötzlich scheinbar unbegrenzte Mittel haben? Ich erinnere an die Entscheidung vor genau 2 Jahren. Damals wurde eine größere Sporthalle diskutiert und abgelehnt. Begründung, das Geld reiche nicht. Stattdessen wurde die kleinere Variante beschlossen. Wie erklären wir das den SchülerInnen, dass die großen Sportler wichtiger sind, als sie es sind? Wir unterstützen daher den Antrag der FDP, denn bei solchen Summen sollten am Ende die BürgerInnen selbst entscheiden, wofür ihre Steuergelder eingesetzt werden.
Vielen Dank, dass Sie sich kurz gehalten haben. Dann bringe ich jetzt den Änderungsantrag der FDP-UWG-Gruppe zur Abstimmung. Wer dem so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das FDP-UWG, Herr Gader und 2 Stimmen von den Linken. Gegenstimmen? Gegen die Stimmen von der CDU, von Herrn Oehlmann, von Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und von Herrn Wefel. Es dürfte jetzt keine Enthaltung mehr überbleiben. Ist das richtig? Richtig. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich komme zum Ursprungsantrag 8.1, Übernahme der Geschäftsanteile der VfL Osnabrück Stadion GmbH und Co. KG und der Stadionverwaltungs GmbH durch die Stadt Osnabrück. Wer dem so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die gleiche Mehrheit, die eben abgelehnt hat. Gibt es Gegenstimmen? Gegen die Stimmen von beiden Linken, von FDP-UWG und Herr Gader? Keine Enthaltung über, richtig? Doch, 2 Enthaltungen aus dem Lager der Grünen. Dann ist das trotzdem mit großer Mehrheit so angenommen. Dann kommen wir unter Punkt 11 zum Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Herr Mayer.
Ja, wir starten etwas kompliziert. Es gibt einen Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt. Er ist im Ausschuss getrennt abgestimmt worden in Satz 1 und Satz 2. Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen, weil es jetzt hier zur Ratssitzung einen weiteren Änderungsantrag der CDU-Fraktion gibt. Ich denke, wir sollten dann entlang der Änderungsanträge abstimmen, es sei denn, die CDU möchte am Ende doch wieder beim Ursprungsantrag getrennt die beiden Sätze abstimmen.
2 Wortmeldungen, wer spricht? 3? Nee, ich dachte, Herr Keitel und Herr Niemann waren beide gerade zur gleichen Zeit Wer ist denn jetzt dran? Ich habe es nicht gesehen. Herr Keitel, egal, mach das ab.
Ja, ich würde gerne zu unserem Änderungsantrag etwas sagen, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diesen Antrag muss man tatsächlich zweigeteilt beurteilen. Zunächst zur Busspur. Also, sorry, aber Sie sind vor 20 Jahren bereits mit diesem Vorschlag gescheitert für dieses Vorhaben. Und es war auch in meinem politischen Engagement eine der ersten großen Entscheidungen, die ich mitbekommen habe. Wir hatten, und damals gab es weniger angemeldete Autos als heute, bereits massive Rückstaus bis nach Nahne. Die Autos sind durch die Nebenstraßen gefahren und haben sich ihren Weg durch Wohngebiete gesucht. Ich glaube, es gibt nicht viele, die diese Situation damals mitbekommen haben, die sie heute zurücksehen. Es ist nachweislich schiefgegangen. Aus Fehlern sollte man lernen. Fraktionskollegen, die damals im Rat waren, berichteten uns, dass selbst der damalige Vorstand der Stadtwerke, immer ein glühender Verfechter für den ÖPNV, sogar einräumen musste, dass dieses Experiment den Bus sogar verlangsamt hat. Auch der Vergleich mit der Natrupper Straße an der Pkw und Bus guten miteinander harmonieren, hinkt erheblich. Denn die Pagenstecher Straße ist durchgehend vierspurig ohne Busspur. Und erst dann in den letzten paar hundert Metern teilt sie sich in den Abschnitt an der Bornau-Natrupper Straße mit Busspur. Aber auch, und das lassen Sie außer Acht, in den Teil Stüwestraße als zweite Fahrspur, auf der alle Menschen fahren dürfen, auch solche, die ein Pkw benutzen. Des Weiteren ist mir unbegreiflich, wie Sie zunächst den Modellversuch Tempo 30 auf die Iburger Straße auf den Weg bringen konnten, der jahrelang lief. Und wenn alles fertig ist und der Versuch abgeschlossen ist, die Ergebnisse bald veröffentlicht werden, entziehen Sie dem Ganzen einfach vollständig die Erhebungsgrundlage, indem Sie eine Fahrspur wegnehmen. Denn der Versuch basierte auf einer beidseitig zweispurigen Fahrbahn ohne Busspur. Damit wären die Ergebnisse komplett wertlos. Zum zweiten Teil Ihres Antrags zu Tempo 30. Bis heute ist Tempo 50 die Regelhöchstgeschwindigkeit auf innerörtlichen Straßen. Das hat auch die Ampelkoalition in der Novelle der StVO nicht geändert, auch wenn die Einrichtung von Tempo 30 erleichtert wurde. Ich bin aber gern bereit, mir die Ergebnisse des Modellversuchs anzusehen, sobald diese präsentiert werden. Ich würde auch gern auf sachlicher Grundlage diskutieren, wie sich Lärm und Verschmutzung entwickelt haben. Aber auch Ausweichverkehre, eine mögliche Busverlangsamung oder andere bisher nicht bekannte Punkte können wir gern diskutieren. Aber lassen Sie uns doch bitte zunächst die Ergebnisse ansehen und dann entscheiden. Mit Ihrem Antrag machen Sie einfach blind den Sack zu und aus einer zweispurigen Haupteinfallstraße eine einspurige Tempo 30 Wohnstraße mit bekanntermaßen vielen Staus und Ausweichverkehren und ja, viel verbranntem Geld auch für den Modellversuch. Vielen Dank.
Herr Haskamp.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich fahre zum Glück noch zum Einkaufen nach Osnabrück. Aber ob das auch in Zukunft so bleibt? Mit dem uns vorliegenden Antrag der Mehrheitsgruppe schaufeln wir uns für die gute Erreichbarkeit unserer Innenstadt unser eigenes Grab. Als Grundlage dient ein Tempo-30-Modellversuch zur Lärmreduzierung für die Anlieger der Iburger Straße. Wir haben als FDP-UWG-Gruppe seinerzeit die Evaluierung unterstützt und warten nun auf die schriftliche Auswertung. Die wird uns jetzt durch die Mehrheitsgruppe verwehrt. Also ein Beschluss am Ende ohne Gutachten. Auch das ist Politik interessant. Im Stadtentwicklungsausschuss konnten SPD und Grüne keine sachliche Antwort auf meine Frage geben, warum sie diesen Schnellschuss jetzt umsetzen wollen, ohne dass dem Ausschuss das Gutachten zur Auswertung vorliegt. Noch schlimmer, sie wissen, dass das Modellprojekt eine Zweispurigkeit zur Grundlage hat, nicht aber eine Einspurigkeit mit einer zusätzlichen Umweltspur. Somit wird der gesamte Modellversuch durch Ihren Antrag hinfällig. Warum lehnen wir die Erprobung der Umweltspur für ein Jahr ab? Lassen Sie uns doch sehen, wie die verkehrlichen Auswirkungen für die Iburger Straße sein werden und wohin die Ausweichverkehre gehen. Die Iburger Straße ist offizielle Umleitungsstrecke bei Stau auf der A1, das habe ich im Ausschuss betont. Schwerlastverkehre werden heute dauerhaft durch Hinweisschilder auf dem Wall bewusst auf die Iburger Straße geleitet. Wollen Sie ernsthaft die Schwerlastverkehre auf die einspurige Sutthauser Straße leiten? Die Lärmbelästigung wäre also hier umso höher, da der Verkehrsraum weniger breit ist als wie auf der Iburger Straße. Hier spielen Sie die Anwohner der Sutthauser Straße bewusst gegen die Iburger Straße dann aus. Uns drängt sich der Eindruck auf, dass Sie ohne Not- und Fachkenntnis, die haben Sie nicht ohne das Gutachten, genau dies in Kauf nehmen und ideologische Politik zulasten des Handels in der Innenstadt und der Anwohner der Ausweichstrecken für die Sutthauser Straße machen. Das möchte ich an diesem Punkt ganz klar und deutlich sagen. Eine verantwortungslose Politik für Osnabrück ist das. Unser Änderungsantrag in der Sache ist doch ein Kompromiss. Umweltspur für ein Jahr auf Probe, auch wenn die Verwaltung im Stadtentwicklungsausschuss rechtliche Bedenken erwähnt hat. Und Tempo 30 erst nach Vorlage und Auswertung des Gutachtens im Stadtentwicklungsausschuss. Warum wollen Sie diesen Kompromiss sich verschließen? Entscheiden Sie sich doch heute für alle Anwohner der betroffenen Gebiete, für die Besucher Osnabrücks und vor allem zeigen Sie den Bürgern unserer Stadt, dass Sie Entscheidungen in der Sache überlegt treffen und nicht ideologisch gefärbt, sondern mit Verantwortungsbewusstsein. Dankeschön.
So, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, dann lasse ich abstimmen. Zuerst über den Änderungsantrag der CDU. Wer dem Antrag zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. Das ist die CDU.
die Oberbürgermeisterin, der Herr Galo, CDU und die Oberbürgermeisterin. So, dann Gegenstimmen. Dann ist der also, brauche ich jetzt nicht weiter zählen. Doch, wir müssen zählen, ne? Ja. Enthaltung. Herr Gader und die FDP-UBG-Gruppe. Und dann wäre der Antrag einstimmig, dann wäre mehr abgelehnt. Dann stimmen wir den Änderungsantrag der Gruppe Grüne, SPD, Volt. Entschuldigung, FDP, UBG. Wer dem zustimmen kann, bitte um Handzeichen. Gegenstimmen. Enthaltung. Eine Enthaltung von Herrn Gader. Dann kommen wir jetzt zu dem Ursprungsantrag. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. SPD, Grüne, die Linken, Gegenstimmen. CDU, UBG, FDP und Herr Gader und die Oberbürgermeisterin. Enthaltung. Keine, somit ist der Ursprungsantrag mehrheitlich angenommen.